Das Leben ist politisch. Eine Lesewoche der Bundeszentrale für politische Bildung.
Heute Lesung und Gespräch mit der Autorin Dilek Güngör.
Herzlich willkommen auch von mir. Mein Name ist Anna Loll. Ich freue mich sehr, dass ich heute Abend diese wahnsinnig spannende Autorin hier in der Lesung begleiten darf. Ich bin Journalistin, Rechercheurin und schreibe auch Prosa, aber soll heute Abend um die Dilek Güngör gehen. Und Dilek Güngör, die ist in Schwäbisch Gmünd geboren und lebt heute in Berlin. Sie ist bekannt durch ihre Kolumnen, unter anderem bekannt durch ihre Kolumnen in der Berliner Zeitung und hat schon mehrere Bücher auch zu ihrer Arbeit veröffentlicht. Und das letzte werden wir heute hier diskutieren. Dilek und ich duzen uns, das werde ich jetzt auch in der Diskussion und auch in der Lesung so weitermachen. Und das Buch heißt Ich bin Özlem und ist, wie ich finde, ein wahnsinnig spannendes Buch. Ich habe jetzt überlegt, wie viel ich vorher über das Buch sage, weil es sehr stark wirkt, allein dadurch, dass es da ist. Und bevor aber Dilek anfängt zu lesen, würde ich sagen, was daran so toll ist, dass sie auf der einen Seite ein wirklich universell menschliches Thema behandelt. Sie hat ein Buch geschrieben über ein Buch über Sehnsucht und über Identität. Und ich denke, das kann jeden, das berührt jeden, das interessiert auch jeden. Es interessiert auch aus einer sehr subjektiven, aus einem sehr subjektiven Moment, glaube ich, Leute, die gar keinen Migrationshintergrund haben. Aber was jetzt in ihrem Buch passiert, dass sie das eben in einen bestimmten Kontext setzt. Und durch eine sehr eindringliche Darstellung einer Frau, der Özlem, eine Begegnung mit dem Objektiven quasi, mit der Gesellschaft schafft und dadurch verschiedene Fragen aufwirft und unter anderem, was gerade, denke ich, für unsere deutsche Gesellschaft sehr spannend ist, die Frage nach auch etwas typisch Deutschem aufwirft und in Frage stellt. So, und das wird jetzt so laufen, dass die Dilek ungefähr drei Blöcke vorliest. Sie liest einen Block vor, dann reden wir beide darüber, kurz. Und dann schauen wir, wo wir sind mit der Zeit und dass wir auf jeden Fall eine halbe Stunde Zeit haben, dass alle, die möchten, dass wir dann eine Diskussion drüber haben. Das wäre sehr schön.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich freue mich sehr über die Einladung. Ich habe jetzt wieder nichts von Bonn gesehen. Ich war schon sehr oft in Bonn, weil meine Schwiegereltern in Bonn leben. Aber ich bin jetzt gerade angekommen, habe jetzt die Lesung und fahre morgen schon wieder weiter. Habe jetzt wieder nichts von Bonn gesehen. Genau, ich lese quasi, fange direkt am Anfang an und dann kriegen Sie auch schon so einen Eindruck, um was es geht und wer erzählt. Ich bin ganz unsicher, ob ich mich anlehnen kann oder ob das für Sie... Ich versuche mal ein bisschen aufrecht zu sitzen. Der Geruch von geschmortem Fleisch hängt warm und schwer in der Luft. Meine Kleider, meine Haut, alles an mir riecht nach Fett und angebratenen Zwiebeln. Bevor die Gäste kommen, werde ich duschen. Dass mir das noch immer nachgeht. Manchmal erwische ich mich dabei, wie ich meinen Ärmel an die Nase hebe, an meinem T-Shirt schnuppere, an meinen Haaren, einfach so, mitten am Tag. Das T-Shirt riecht nicht unangenehm, auch unter den Achseln nicht, nur Deo und warme Haut. Aber was, wenn ich doch stinke und bloß nichts rieche? Beim ersten Mal bin ich über mich selbst erschrocken. Ich war an jenem Morgen auf dem Weg zur Arbeit, meine Haare noch nass vom Duschen, und als ich unten im Haus an den Briefkästen vorbeikam, blieb ich stehen, zog den T-Shirt-Ausschnitt über meine Nase und atmete ein. Orangenduschgel, Persil, alles in Ordnung. Es ist fast 30 Jahre her, aber die Angst, dass ich stinken könnte, hat sich gehalten. Zum Glück riefen sie mich im Schulbus nie Kümmeltürke und auch nicht Knoblauchfresser, was auch nicht richtig gewesen wäre, denn zu Hause aßen wir keinen Kümmel und selten Knoblauch. Zwiebeln schon, Lauchzwiebeln, roh zum Essen und auch die Knollen von innen nach außen. Die zarten Schichten in der Mitte sind mild und saftig. Ich erzählte es noch niemandem in der Schule. Es klingelt, Johanna kommt mit einer großen Papiertüte im Arm die Treppen hoch. Sie ist außer Atem. »Warum hast du nicht den Aufzug genommen?« »Ich nehme mir die Tüte ab. Der braucht immer so lange.« Sie streift sich die Schuhe ab, wäscht sich die Hände im Spülbecken und packt ihre Einkäufe aus. Rucola hat sie gekauft, Kopfsalat und Champignons, Fertigdressing, Croutons und kleine Mozzarella-Kugeln im Becher. Ich muss den Salat erst noch machen. Ich war bis eben im Büro, wir waren heute nur zu dritt. Sie entschuldigt sich auch für das Fertigdressing, für die abgepackten Croutons. Mozzarella können wir auch weglassen, wenn ihr den nicht mögt. Selbstverständlich ist Johanna in der Lage, einen Salat zuzubereiten. Aber meine Geschäftigkeit, wie ich die Deckel anhebe, rühre und die Hitze herunterdrehe, wie ich Zwiebeln würfle, zwischendrin Schneidebretter abspüle, Dill zupfe und Zitronen in Schnitze schneide, das muss sie einschüchtern. 3 Töpfe gleichzeitig auf dem Herd und dann noch ein Brot im Ofen. Woher soll sie wissen, dass ich nur so tue, als hätte ich alles im Griff? Dass erst die Linsen hätten weich werden müssen, bevor ich die Zwiebeln hätte in die Suppe geben dürfen. Den Schaum auf den Linsen habe ich auch vergessen. Sobald die Linsen aufkochen, musst du den Schaum vorsichtig abschöpfen, sagte meine Mutter immer und löffelte den grauen Schaum aus dem Topf. Wie ich es hasste, bei ihr am Herd zu stehen. Schau zu und merk es dir. Ich wollte mir nichts merken. Mich interessierte nicht, wie man Suppe kocht. Ich würde keine Frau werden, die mit dem Abendessen auf ihren Mann wartet. Keine meiner Freundinnen musste neben ihrer Mutter stehen und kochen lernen. Nur weil ich ein Mädchen bin, nur weil wir Türken sind. Red doch keinen Unsinn. Was hat das denn damit zu tun? Willst du dich später von Nudeln und Fischstäbchen ernähren? Jeder Mensch muss kochen können. Hörst du dazu? Fragt Johanna und geht zum Radio. Es läuft ein Beitrag über Balkonpflanzen und zu welcher Tageszeit man sie am besten gießt. Aber gleich kommen die Nachrichten und dann wird wieder die Integration für gescheitert erklärt, wie bereits in den 17 Uhr Nachrichten und in der Woche davor und eigentlich schon von Anfang an. Ich schieb mich an ihr vorbei und schalte es aus. Du brauchst es nicht auszumachen, ich wollte es nur leise drehen. Nein, das läuft nur so nebenbei, um mich abzulenken. Wovon denn? Vom Kochen. Warum habe ich nicht einfach Spaghetti gemacht? Tomaten aus der Dose, Zwiebeln und Knoblauch, die hätten so lange vor sich hin köcheln können, bis die Gäste da sind. Im Kühlschrank liegt ein großes Stück Parmesan und das Basilikum wächst büschelweise auf dem Balkon. Dass ich mir selbst gern viel Arbeit mache, weiß ich. Aber allein Johanna zuliebe, hätte ich den Aufwand bleiben lassen sollen. Jetzt steht sie am Küchentresen und denkt, sie müsse den perfekten Salat zu meinem perfekten Abendessen zubereiten. Meine Mutter kochte jeden Abend reichlich. Das Essen musste zumindest noch für den nächsten Tag reichen, für den Mittag und für den Abend. Wenn die grünen Bohnen und der Reis in den Töpfen abgekühlt waren, füllte sie 2 große Portionen in die Blechdosen mit den blau glänzenden Deckeln. Morgens um 6 kamen die Dosen mit einer Thermoskanne Nescafé in den Korb, den nahmen meine Eltern mit zur Arbeit. Meine Mutter kochte aus Gewohnheit in großen Mengen. Sie hatte 5, mein Vater 4 Geschwister. Und noch heute bringt mein Vater jeden Samstag einen Kofferraum voll Lebensmittel vom Wochenmarkt mit nach Hause und meine Mutter entscheidet sich im Zweifel immer für den größeren Kochtopf, obwohl sie nur zu zweit sind. Allerdings will sie niemanden beeindrucken, von niemandem gelobt werden. Sie kocht, weil es immer gut ist, ein warmes Gericht auf dem Herd zu haben und weil man nie wissen kann, ob nicht doch jemand überraschend vorbeikommt. Bei meinen Freunden gab es abends Vesper. Brot, Käse, Aufschnitt und saure Gürkchen. Apfelsaft oder Pfefferminztee für die Kinder, Mineralwasser für die Mutter und für den Vater ein Bier. Niemand kochte am Abend außer uns und mir wäre es lieber gewesen, wir hätten auch gefespert. Dann hätte ich mir keine Gedanken machen müssen, ob ich nach Essen rieche. Meine Mutter aber wollte ein richtiges Abendessen. Boah, stinkt's hier. Scheiße, dass man die Fenster im Bus nicht aufmachen kann. Ich drehte mich nicht um. Ich tat so, als hörte ich es nicht. Ich wusste, wer da hinten in der letzten Sitzreihe lachte und sich mit der Hand Luft zufächelte. Jack und dieser Kleine aus der Nachbarschule. Er hatte schon einen Flaum auf der Oberlippe und manchmal verdrosch er andere mit seinem Turnbeutel. Manchmal waren sie noch mehr, stets in einer Gruppe, in wechselnder Besetzung, Jack und sein Kumpel aber immer mit dabei. Im Unterricht saß Jack hinter mir. Meist ließ er mich in Frieden, manchmal war er richtig nett und lieh mir ein leeres Blatt oder eine Tintenpatrone. Trotzdem hielt ich mich fern von ihm, besonders nach dem Klingeln. In Wirklichkeit hieß Jack nicht Jack, er hieß Jochen. Aber in Englisch hatten wir alle englische Namen. Stefan hieß Steve und Eva hieß Eve. Auf Island passte nichts, also nahm ich Nancy. Das hätte die Englischlehrerin vorgeschlagen. Beim Wenden der Auberginen ist mir heißes Fett auf den Unterarm gespritzt. Ich lasse kaltes Wasser darüber laufen, aber die kleinen roten Flecken brennen und am Handgelenk hat sich ein Bläschen gebildet. Es ist mir ein Rätsel, warum ich bei jedem Essen mit Freunden eine noch großzügigere, noch herzlichere Gastgeberin sein will als alle anderen. Warum ich mich von Mal zu Mal übertreffen muss. Dabei bin ich keine großzügige Gastgeberin. Eine großzügige Gastgeberin scheut weder Mühe noch Kosten. Ich aber kaufe, was im Angebot ist. Ich kaufe gutes Fleisch, aber nicht das Beste. Ich gehe nicht auf Märkten umher und befühle die Tomaten. Ich nehme die, die am rotesten aussehen. Trotz allem gelte ich als die leidenschaftlichste Köchin von uns allen. Schwierig ist das nicht. Keine meiner Freundinnen legt Wert darauf, eine gute Köchin zu sein. Sie sagen bei jeder Gelegenheit, wie ungern sie kochen. Sie beschäftigen Putzfrauen, Kindermädchen und lassen sich die Einkäufe abends nach Hause liefern. Ich dagegen knete auch nach der Arbeit rasch ein Kilo Pizzateig, rufe Philipp an, damit er auf dem Heimweg Salami mitbringt und lade am Abend die Nachbarn zum Essen ein. Das liegt an meiner Kultur, sage ich. Uns sind Essen und Bewirten, der Gast und das Teilen wichtig. Schon als kleine Mädchen schauen wir uns das Kochen bei unseren Müttern und Schwestern ab. Wenn ich so rede, sehen mich alle am Tisch an und lachen ein wenig verunsichert. Keiner weiß, ob ich es nicht doch ernst meine. Warum sollte ich es auch nicht ernst meinen? Immerzu wird in meiner Küche, ich sag das auch so, in meiner Küche gekocht, immer steht ein Topf auf dem Herd und ich in meiner Leinenschürze strahlend dabei. Ach, das bisschen, das macht mir doch keine Mühe. Gleich werde ich die Fladenbrote aus dem Ofen ziehen und mich über das krosse Braun freuen. Mein Rücken schmerzt und ich würde mich am liebsten auf den Küchenboden legen, aber meine Gäste sehen hoffentlich nur Lebenslust und Appetit. Zu Hause rissen wir Quadrate von der Küchenrolle ab, wenn wir Gäste hatten. Dass man auch etwas anderes als Küchenpapier zum Mundabwischen nehmen konnte, stellte ich erst fest, als ich einmal bei meiner besten Freundin Stefanie zu Abend aß. Bei Stefanie gab es ein Esszimmer, darin einen großen Holztisch mit einer Schublade, in der das Besteck und die Stoffservietten lagen. Jeder in der Familie besaß eine eigene. Mit einem Lötkolben hatte jemand die Namen der Kinder und der Eltern auf Holzringe gebrannt, die Servietten zusammengerollt und sie durch die Ringe gezogen. Ihr Vater saß am Kopfende, die zwei kleineren Geschwister auf der Bank, Stefanie und ich ihnen gegenüber, die Mutter gleich an der Küchentür. Vor dem Essen beteten wir. Komm, Herr Jesu, sei du unser Gast und segne, was du uns bescheret hast. Amen. Ich betete mit, obwohl Stefanies Mutter sagte, ich müsse das nicht. Es gab Tischregeln. Aufstehen durfte man erst, wenn alle aufgegessen hatten. Und wer die Ellbogen auf den Tisch stützte, wurde ermahnt. Und auch diejenigen, die Wurst ohne Brot aßen oder zu viel Saft tranken. Nach der 4. Klasse kam Stefanie aufs Gymnasium, ich auf die Realschule. Und obwohl wir in derselben Stadt lebten, verloren wir uns aus den Augen. Ich habe sie nie wieder gesehen. Ihre Mutter wohnt noch immer in dem efeubewachsenen Haus mit dem roten Balkon. Angeblich lebt Stefanie in Freiburg. Meine Mutter traf ihre Mutter in der Sauna. Sie hat mir sogar Grüße ausgerichtet. Man müsste einfach mal hingehen und klingeln. Aber sowas tue ich ja nicht. Wie gerne würde ich die Wanne voll laufen lassen, untertauchen und mit dem Kopf auf den Boden der Wanne sinken. Ich mag es, wenn meine Haare um meinen Kopf schweben und sich die Ohren mit Wasser füllen. Als Kind saß ich in der Wanne, bis sich meine Haut an den Fingerkuppen wälzte. Dann kam meine Mutter rein, krempelte sich die Ärmel hoch und streifte sich einen Kissen über die Hand, einen Waschlappen aus grober Kunstseide. Damit er nicht wieder abrutschte, wickelte sie sich das Band am Saum des Lappens eng ums Handgelenk. Sie rieb meine Arme ab, meinen Rücken, den Nacken, die Beine, den Bauch, sogar die Haut zwischen meinen Zehen, langsam, aber fest. Meine Haut rötete sich und unter dem Lappen rollte sich alte Haut und Schmutz zu feinen, dunklen Würstchen, als hätte man auf Papier radiert. Je länger sie rieb, desto länger wurden die Würstchen. »Schau, wie viel Dreck abgegangen ist«, sagte sie stolz und wischte sich die Hitze aus der Stirn. Hinterher schäumte sie mich von oben bis unten ein. Oft schmeckte ich die Seife nach dem Baden noch im Mund. »Jetzt bist du wieder blitzblank.« Auch als Stefanie bei uns übernachtete, wurden wir gebadet und abgerieben. Es war das erste Mal, dass eine meiner Schulfreundinnen über Nacht blieb und wir schliefen mit meiner Mutter im Elternbett, weil mein Bett für uns Mädchen zu klein war. Stefanies Eltern ließen sich gerade scheiden. Die Mutter trennte sich vom Vater, weil er ja keine Blumen mehr kaufte. So hat es mir Stefanie erklärt. Wir waren beide in der ersten Klasse und begriffen nicht ganz, warum sich Erwachsene trennten, wenn es keine Blumengeschenke mehr gab. Aber so war das wohl und ohnehin machte ich mir viel mehr Sorgen um das abendliche Bad und das Schlafengehen. Ich hatte versucht, um das Baden herumzukommen, aber es war Freitag und am Freitag badeten wir. Erst ich, dann mein Vater und am Schluss meine Mutter. Ich hatte Angst, dass meine Mutter mich vor Stefanie mit dem Kessel abreiben könnte und sie dann sehen würde, wie dreckig ich war. Stefanie und ich kippten Litamin ins Badewasser und drehten den Hahn so lange auf, bis sich der Schaum über unseren Knien türmte. Wir formten uns Haartollen und dicke Bärte aus dem Schaum und ich hoffte, dass meine Mutter uns vergaß. Aber sie vergaß uns nicht. Sie fragte Stefanie nicht einmal, ob sie abgerubbelt werden wollte. Sie krempelte sich wie immer die Ärmel hoch, fasste Stefanie um den Oberarm und fing an, mit dem Kessel ihren Nacken abzureiben. »Oh, guck mal, wie dreckig du bist«, sagte meine Mutter. Stefanie freute sich über die Würstchen und erzählte später allen in der Schule davon. Ich wasche mir das Gesicht und fahre mit einem Frottewaschlappen über die Achseln. Die Haare binde ich im Nacken zu einem Zopf. Niemand wird an meinem Kopf riechen. Niemand wird mich für dreckig halten. Danke, das ist der erste Teil.
Was ich in dem Anfang schon so spannend finde, ist, dass sofort klar wird, dass diese Özlem einen Konflikt hat, der eigentlich im ersten Blick gar nicht real ist, weil sie ist besonders reinlich. Ja? Und dieses dreckig steht für was, was sie eigentlich nicht ist. Und trotzdem ist es was, womit sie sich identifiziert. Mhm. Ja. Und es ist wie so ein Thema, das sie verfolgt. Obwohl es eben wirklich, also wie viele deutsche Mütter reiben ihre Kinder mit so einem Waschlappen zwischen den Zähnen ab. Also. Und deswegen ist der Anfang auch schon gleich, man ist sofort drin. Man versteht sofort, worum es geht und was da der Konflikt ist. Und ich würde jetzt gerne erstmal dich nochmal fragen, das wird ein Thema sein, das uns jetzt durch den ganzen Abend begleiten würde, aber wer ist Özlem? Ist es jemand, der einfach einen Komplex hat? So, ne? Also hat halt irgendwie ein paar Probleme, haben wir ja alle. Oder was ist das? Ist sie da, für was steht sie auch? Özlem, der Name, das schreibst du ja auch später. Heißt Sehnsucht. Ne? Nach was sehnt sie sich schon hier am Anfang? Sie sehnt sich nach was eigentlich gar nicht ihr Problem sein müsste hier.
Ja, die Frage ist, ja, wie real ist sowas? Ne? Also inwiefern findet es in ihrem Kopf statt und inwiefern ist es was real? Jetzt habe ich eine Szene beschrieben mit dem Bus. Da hätte sie Anlass zu denken, okay, sie ist gemeint. Aber ich glaube, das kennen wir alle. Also es muss uns ja keiner sagen, du bist ein Mädchen, du kannst das nicht. Oder du bist ein Mädchen, du bist nicht gut in dem. Aber es reicht ja schon, wenn so über Mädchen gesprochen wird oder wenn so über Frauen gesprochen wird oder wenn auf eine bestimmte Art und Weise über Migranten gesprochen wird. Also das muss man gar nicht persönlich am eigenen Leib erfahren haben, aber man weiß, wie die Art und Weise ist, wie über etwas gesprochen wird, um das auf sich zu beziehen. Oder ich glaube, gerade das führt zu diesem Konflikt. Also ich lese später noch eine Stelle vor. Weiß nicht, ob ich jetzt zu viel verrate, aber ja, die Frage auch, ist das nur in ihrem Kopf? Oder wird ihr das wirklich gesagt? Oder ist es aufgenommen von Kindheit an? Dieses, man erwartet nicht, dass du das und das kannst. Niemand traut dir das und das zu. Und auch wenn man das, glaube ich, auch persönlich nie gesagt bekommt, das ist was, womit dass einem so, dass das eigene Selbstbild auch ganz stark prägt. Und die Frage ist natürlich, wie spreche ich über mich, wenn ich immer nur das über mich höre? Also wenn ich höre, türkische Kinder sind so und so oder Türken sind so oder Ausländer sind so. Also allein die Wortwahl bleibt einem im Kopf haften. Die Denkweise wird davon geprägt. Und zunehmend aber auch, wie man über sich selbst spricht und wie man über sich selbst denkt. Also ich glaube, es gehört schon was dazu, sich davon zu distanzieren und zu sagen, oder ich wehre mich dagegen. Ich glaube, ganz viele Leute, ich glaube, wir schlucken das erstmal so und glauben das vielleicht auch. Also als Kind glaubt man es vielleicht auch. Also es muss wahrscheinlich so sein, wenn die das so sagen. Wenn jemand sagt, du schreibst aber einen ganz tollen Aufsatz und das ist ja gar nicht deine Muttersprache, dann kriegt man schon mit, das hat die mir gar nicht, das ist gar nicht, man könnte das ja irgendwie als Anerkennung verstehen, aber es hat auch was, man hat es dir nicht zugetraut, es ist eigentlich nicht normal, dass du das kannst, du bist irgendwie besonders, aber irgendwie ungewöhnlich besonders, also unangenehm besonders. Ja, deshalb ist es nicht nur im Kopf.
Ich überlege gerade ein bisschen, ob du einfach weiterliest. Oder ich habe nämlich noch, vielleicht kann ich eine Frage noch dazu stellen. Es sind halt Sachen, die immer wieder auftauchen und die man dann, glaube ich, wenn man das Buch noch nicht gelesen hat, dann auch noch weiter vertiefend gleich noch mehr hört. Der Unterschied zu ihrer Mutter, jetzt in Bezug auf die Szene, ne? Weil ihre Mutter da auch erwähnt wird und die spielt ja auch eine wichtige Rolle in dem Buch immer wieder oder spielt eine Rolle. Wo ist da der Unterschied? Weil die Mutter hat so eine Selbstverständlichkeit im Kochen. Ne? Sie kocht halt für alle, da ist das Essen für alle da. Es ist was Positives, was dazu gehört. Özlem, deine Protagonistin, möchte das auch, aber ist in einem gewissen Konflikt dazu. Sie hat nicht diese Leichtigkeit oder diese Selbstverständlichkeit ihrer Mutter, das zu tun. So, also wo ist da, warum ist dieser Unterschied da? Weil, ja genau, vielleicht lasse ich es dabei. Ja. Warum ist dieser Unterschied da?
Also ich finde gerade Essen ist irgendwie ein ganz wichtiges Thema und auch Kochen. Also einerseits, weil es glaube ich auch so überladen ist und zwar von allen Seiten. Also einerseits Frauen, die sagen, zur Emanzipation gehört, dass man sich auch emanzipiert von der Hausarbeit und dass man eben nicht gerne kocht, ist ein Gedanke. Dann das Klischee von die türkische Familie, bei der immer gekocht wird und es gibt immer was zu essen und die sind immer großzügig und es schmeckt immer gut und Essen ist ganz wichtig. Und also da ist auch so eine ganze Ladung Klischee. Und da bleibt so wenig Platz fürs Individuum und für das Selbst. Also wenn man so von allen Seiten beladen wird mit Erwartungen und Vorstellungen, dann bleibt fürs Essen selbst irgendwie gar kein Platz, man hat gar keine Möglichkeit, da seinen eigenen Weg dadurch zu finden. Also sie spielt diese Erwartung, die sie vielleicht von den anderen auch gar nicht, vielleicht stellen die anderen die Erwartung, vielleicht wären die anderen auch happy gewesen mit einer Kürbissuppe oder sowas, ja. Aber dieses, ich habe Gäste, ich reiß mir 6 Beine für die aus und zeig es aber nicht, sondern ich tue so, als wäre das total easy. Und sie spielt einerseits diese Erwartung, sie entspricht dieser Erwartung, erfüllt diese Erwartung, steht aber die ganze Zeit neben sich und denkt, was mache ich hier eigentlich? Und wieso spiele ich hier die perfekte Gastgeberin? Und wieso kann ich mich davon nicht lösen? Und wieso kann ich nicht einfach sagen, okay, wir essen halt Käsebrot? Und man hat also eigentlich immer diese zwei Ebenen, also dieses Handeln, Özlem tut etwas und gleichzeitig, was passiert in ihrem Kopf dabei?
Und wo ist der Unterschied zur Mutter? Weil die ja...
Ah ja, das war deine Frage.
Ja, genau. Nein, ich meine, du musst es auch nicht. Aber, aber wo ist, vielleicht geht es jetzt, ich will da jetzt auch gar nicht, wenn du da gar nicht, vielleicht auch ein bisschen früh da schon so drauf zu gehen, aber ich finde es ganz spannend, weil es eben auch diese... Ist natürlich auch was Individuelles. Es ist einfach ein anderer Charakter als die Mutter. Aber die Mutter hat nicht diesen Konflikt, obwohl sie auch in der deutschen Gesellschaft lebt. Liegt es daran, das kann ich jetzt ja mal suggestiv anfügen, dass Özlem halt mit der deutschen Kultur, also ich meine, sie ist, abgesehen davon, dass sie Deutsche ist, sie hat deutsche Freunde, da sind nur Deutsche um sie herum in ihrem Umfeld.
Ich weiß es nicht, wie das ist. Ich meine, ich bin ja nie von irgendwo nach irgendwo gezogen. Ich frage mich, wie das so ist, wenn man, also meine Mutter war, meine wirkliche Mutter, also nicht jetzt die Mutter im Roman, war zum Beispiel 19, als sie nach Deutschland kam. Ist man da schon so gefestigt in seinem Selbst, dass man dann, okay, die anderen machen es anders, aber ich mache es halt so. Also vielleicht ist da so eine größere Selbstverständlichkeit, in dass man es so macht, wie man es kennt, während man, glaube ich, eine größere Unsicherheit hat, wenn man quasi alles, und Özlem hinterfragt ja wirklich alles, was sie tut. Also allein wie, so jetzt hier, was sie kocht, wie sie kocht, wie sie ihre Mühen verdeckt. Also dieses, gleicht es immer ab mit dem Leben der anderen. Inwieweit, und hat so eine Vorstellung von, so wie es die anderen machen, ist es normal, und so wie wir es machen, ist es irgendwie anders. Und anders heißt aber automatisch verkehrt. Und ich glaube, das ist auch ein Weg, dass man erst begreift, dass anders eben anders heißt und nicht schlechter, sondern so und so und so, und dass es eben diese Vielfalt gibt. Und Ich glaube, wir wachsen auf mit dem Gedanken, es gibt nur eine richtige Antwort und es gibt nur eine Lösung und es gibt nur das eine oder das andere. Oder ich habe das lange geglaubt und für mich hat es lange gedauert zu sehen, es gibt auch das Nebeneinander von manchmal total widersprüchlichen Dingen. Und das ist wahrscheinlich ein Unterschied, ob man das jetzt permanent alles mitdenkt oder ob man seine ganze Jugend hindurch so diese eine Lebenswelt hat und dann kommt man woanders hin, dann ist man vielleicht nicht mehr so hat man das Bedürfnis, das abzugleichen, vielleicht nicht mehr so stark.
Ich leite mal zum nächsten Teil, aber mit nochmal einer Frage über. Inwiefern kann das denn jemand, jetzt in dem Fall, ich nehme mal mich, durch und durch Deutsch, also stimmt auch ehrlich gesagt gar nicht, fällt mir auf, also ungefähr zumindest. Inwiefern kann man das nachvollziehen, so, ja? Und vielleicht lasse ich das mal als Frage. Das als Frage, weil das ein bisschen auf den, wenn du den Teil dann danach liest, wird das ja ganz spannend, wie Leute auch verschieden damit umgehen können. Ten, vielleicht.
Ja, ich wollte die Passage vorlesen, wo sie sich vorstellt, wie sie sich vorstellt bei anderen. Genau. Und es ist auch nochmal so in dieses, wie spreche ich über mich? Was für Worte finde ich für mich? Mhm. Und sie kommt, sie ist auf einer Party. Seite 50, hier. Genau. Du hast ein gestörtes Verhältnis zu Türken, sagt Philipp. Ich lache, wenn er sowas sagt, weil es wahr ist. Es fängt damit an, dass ich zu stammeln beginne, wenn jemand wissen will, woher ich komme. Als wäre ich das noch nie gefragt worden, setze ich zu einer Antwort an, verbessere mich, fange von vorne an, statt zu sagen, ich käme aus Berlin oder aus Schwäbisch Gmünd. Auf der Party meiner Kollegin Priya kam ich in der Küche mit einer Frau ins Gespräch, die ich kurz mit einer anderen Mutter aus der Kita verwechselt hatte. Wir aßen Käse und Trauben im Stehen, Walnüsse und Brot und unterhielten uns über Kinder. Ich ging ein paar Schritte zur Seite, um meinen Mann hinter mir Platz am Buffet zu machen. Er nahm sich zu essen und blieb mit seinem Teller bei uns stehen. »Hallo, ich bin Rita«, sagte Priyas Freundin zu mir. Erst da fiel mir auf, dass sie nicht nach ihrem Namen gefragt hatte. »Özlem«, sagte ich schnell. »Wie?« Der Mann neben mir beugte sich näher zu mir. »Özlem«, wiederholte Rita. Er nickte, schien aber noch über meinen Namen nachzudenken. »Meine Eltern kommen aus der Türkei.« »Sagst du das, wenn dich jemand nach deinem Namen fragt?« Rita lachte, freundlich und erstaunt. »Ich bin Marcel.« »Und deine Eltern, Marcel? Woher sind die?« fragte Rita. Mir gefiel, wie sie sich über meinen Satz amüsierte. Mir gefiel noch mehr, dass mich das nicht verletzte. »Aus Berlin schon immer.« Marcel hob bedauernd die Schultern. Unser Lachen irritierte ihn. Er fragte, woher wir Priya kannten. Rita war mit ihr zur Schule gegangen. Ich sagte ihm, dass wir zusammen Deutsch unterrichteten. »Ich wohne hier im Haus«, sagte Marcel und nickte wieder, als würde er sich selbst zustimmen. »Wollt ihr auch noch was zu trinken? Ich hole mal ein Bier vom Balkon«, sagte er. »Jetzt habe ich ihn vertrieben«, sagte Rita. Philipp war noch wach, als ich nach Hause kam. Er lag im Bett und sah sich einen Film auf dem Handy an. »Wir sehen uns immer nur im Bett«, sagte ich. Das Licht schien von unten in sein Gesicht. Ich legte mich zu ihm. »Du siehst aus wie ein Monster.« Er nahm sich die Kopfhörer raus. Ich erzählte ihm von Rita und von Marcel. »Ist dir das noch nie aufgefallen?«, fragte ich. »Meine Eltern kommen aus der Türkei. Ich sag das, um alles Mögliche einzuleiten. Dabei haben meine Eltern mehr Zeit ihres Lebens in Deutschland verbracht als in der Türkei.« »Mir ist das nicht aufgefallen.« »Ohne Not fange ich davon an. Ohne Not.« Er legte seinen Arm um mich und schloss die Augen. »Ohne Zusammenhang, meine ich. Da gibt es schon irgendeinen Zusammenhang, aber den sehe nur ich. Ich denke, wenn ich den Leuten nicht von Anfang an sage, dass meine Eltern aus der Türkei kommen, dann können sie nicht verstehen, wovon ich rede. Dann ergibt der ganze Rest keinen Sinn. Mein Name nicht, meine Biografie nicht, mein Beruf nicht.« Ich roll mich auf die Seite. »Nicht wegdrehen.« Er umschlang mich von hinten. »Erzähl weiter.« »Du schläfst doch schon.« »Ich schlaf nicht.« »Bei Johannas Gartenfest neulich. Da sollte doch jeder was zu essen mitbringen. Was bringt Özlem mit? Börek mit Spinat. Meine Mutter hat nie Börek mit Spinat gemacht. Niemand erwartet von mir, dass ich etwas Türkisches mitbringe. Aber für mich ist logisch. Türken bringt türkisches Essen mit und alle wollen das Rezept. Dabei habe ich das aus irgendeinem Kochblock. Es ist fast 50 Jahre her, dass meine Eltern nach Deutschland gekommen sind, aber mir ist das völlig strunz. Ich mag deine Börek. Mann, darum geht's doch gar nicht. Ich weiß doch. Wen hast du denn sonst noch kennengelernt heute Abend? Niemanden. Und das habe ich auch vergessen, Rita nach ihrer Telefonnummer zu fragen. Özlem bedeutet Sehnsucht. Meine Mutter sagt, sie habe während ihrer Schwangerschaft einen Film gesehen, in dem das Baby der schönen Schauspielerin den Namen Özlem bekam. Der habe ihr so gut gefallen, dass sie beschloss, ihr Kind auch so zu nennen, wenn es ein Mädchen werde. Wenn Philipp meinen Namen ruft, frage ich mich manchmal, ob es ihm nicht merkwürdig vorkommen muss, Özlem zu rufen. Anja oder Katrin würde ihm viel leichter über die Lippen gehen. Vielleicht hat er den Namen Özlem zum ersten Mal an jenem Tag gehört, an dem wir uns in der Straßenbahn begegnet sind. Er wird sich mittlerweile an ihn gewöhnt haben, dennoch ist es ein fremder Name für ihn. Philipp betont meinen Namen auf der ersten Silbe, so wie ich es tue, statt auf der zweiten, wie es richtig wäre. Ich stelle mich auch anderen mit falsch ausgesprochenem Namen vor. Özlem kann ich nur dann türkisch aussprechen, wenn ich mit jemandem türkisch spreche. In einem deutschen Satz müsste ich kurz anhalten und alles in meinem Mund umsortieren, damit die Betonung auf die zweite Silbe fallen kann. Die Sekretärin im Büro hat sich angewöhnt, meinen Namen türkisch auszusprechen. Mich irritiert das. Wie soll man denn fragen, wenn man wissen will, woher jemand ist? Hat Philipp einmal gefragt. Ich weiß es nicht. Meistens verkneife ich mir die Frage und warte darauf, dass sich mir der Akzent, der ungewöhnliche Name, die Hautfarbe einer Person nach und nach von selbst erschließen. Priya stört sich an solchen Fragen nicht. Aus Australien, antwortet sie, wenn sie gefragt wird, woher sie kommt. Ohne ein Aber, ohne ein Eigentlich. Sie braucht die Geschichte ihrer Eltern nicht, um zu erklären, wer sie ist. Priya ist in Sydney geboren, ihre Eltern in Kenia. Die Großeltern waren unter der britischen Kolonialherrschaft als Arbeiter für den Bau der Uganda-Bahn aus dem indischen Bundesstaat Gujarat angeworben worden. Wo soll Priya anfangen, wenn man sie fragt, woher sie ist? In Gujarat, dessen Sprache sie immer spricht? In Mombasa? Sie fängt in Sydney an. Sie sagt, sie sei Australierin und belässt es dabei. Zu niemandem sagt sie, meine Eltern kommen ursprünglich aus Indien. Es fragt sie auch keiner, warum sie dunkle Haut hat oder warum sie Priya heißt. Dass Menschen, die Englisch sprechen, dunkle Haut haben, daran haben wir uns gewöhnt. An Deutsche, die aussehen wie ich, nicht. Mich fragt man immer nach dem Eigentlich und nach dem Wirklich. Wenn die Frage nach meiner Staatsangehörigkeit geklärt ist, denn von Einbürgerung haben die meisten schon gehört, stellt sich die Frage, ob ich neben dem Deutschen noch einen türkischen Pass besitze. Und was ist mit deinen Eltern? Haben die auch einen deutschen Pass? Ich hatte schon mal aufgehört, meine ganze Lebensgeschichte aufzurollen. Meine Mitwohnerin in London, sie war Finnin, hatte mich auf dem Heimweg von der Students Union Party damit aufgezogen, dass ich wohl sehr stolz auf meine türkische Herkunft sei. Hast du schon mal jemanden gehört, der sagt, ich bin Brite, aber meine Eltern kommen aus Pakistan? Sie hatte recht und ich kam mir dumm vor. Also achte dich darauf, nur noch, ich bin aus Deutschland, zu antworten. Das fiel mir leichter, als zu sagen, ich sei Deutsche. Sollten Sie sich Ihre Fragen doch selbst beantworten. Sollten Sie sich daran gewöhnen, dass jemand wie ich auch Deutsch war, ohne ein Aber und ohne ein Eigentlich. Es gibt so viele Bezeichnungen und Namen für Menschen wie mich und alle habe ich ausprobiert, geschaut, ob sie was taugen. Deutsch-Türkin, Türkin mit deutschem Pass, eingebürgerte Türkin, Deutsche mit türkischem Migrationshintergrund oder türkischer Herkunft oder türkischen Wurzeln. Als ich klein war, sprach niemand von Migration, dafür aber von Gastarbeitern und in der Türkei nannte man meine Eltern und mich Almanze, Deutschländer. Wenn mich Türken fragen, woher ich komme, wollen sie wissen, woher meine Eltern sind. Ich habe mich immer verpflichtet gefühlt, ihnen Auskunft zu geben, ganz egal, ob ich die Leute kannte oder nicht. Obwohl sich alles in mir sträubt, antworte ich brav dem Verkäufer an der Fleischtheke im türkischen Supermarkt, dem Kellner im Kebabhaus, der Frau beim Bäcker. Sie dürfen mich nach meinen Eltern fragen, die Namen meiner Kinder kommentieren, mich fragen, warum ich ihnen kein Türkisch beibringe und ob ich im Sommer in die Türkei fahren werde. Sie dürfen so indiskret werden, wie sie wollen. Ich bin ihnen eine Antwort schuldig, denn wir gehören zusammen. Ich bin eine von ihnen und werde immer eine von ihnen bleiben. Ihr Mädchen, das sie ausfragen dürfen, obwohl ich längst eine erwachsene Frau bin. Ich entkomme ihnen nicht. In ihren Augen bleibe ich Türkin, ganz gleich, was für einen Pass ich habe.
Genau, an der Stelle sieht man, glaube ich, ganz gut auch, wie die Dynamiken da sind, von welchen verschiedenen Seiten quasi auch Özlems Identität bedrängt wird. Um jetzt mal ein negatives Wort. Das ist ja eigentlich auch eine, ihr Mädchen zu sein, ist ja was Schönes. Ne? Aber es gibt diese, diese Exklusion quasi dadurch. also es wird so zumindest, so nehme, lese ich, dass es diese Exklusion im Deutschen dann gibt, ne? Oder in der deutschen Gesellschaft, dass man halt, dadurch, dass Özlem das Mädchen ist, ja, von türkischen Deutschen, ja, kann sie irgendwie nicht so frei wie die Priya antworten. Oder wie siehst du das? Also ist es was typisch Deutsches? Weil Priya hatte offenbar nicht das Problem in Özlem, als sie in England war. Da war es dann anders. Da hat sie gesagt, nee, ich bin Deutsche, ich komme aus. Oder sie hat nicht gesagt, ich bin Deutsche, sie hat gesagt, ich komme aus Deutschland.
Ich weiß nicht, ob es was typisch Deutsches ist, aber ich glaube, dass wir schon eine sehr enge Vorstellung von Deutschsein haben. Also dieses Deutsches nur, und es ist ja irgendwie auch noch im Gesetz weitestgehend so formuliert, deren Eltern aus Deutschland sind und meist noch Generationen davor. Also diese Vorstellung von Deutsch mit deutscher Muttersprache, katholisch oder evangelisch, immer in Deutschland gelebt, das ist, glaube ich, eine ganz gängige Vorstellung gewesen, als ich Kind war, oder auch in der Gegend in Süddeutschland, in der ich groß geworden bin, dass es Leute geben kann, die deutsch sind und Familie von woanders haben oder türkische Großeltern, das ist einfach noch damals noch sehr neu gewesen. Und wir sind, glaube ich, und ich glaube, die Gesellschaft ist einfach super langsam in der Wahrnehmung, dass es eben Veränderungen gibt. Und ich glaube, in Großbritannien, auch durch die Kolonialgeschichte. Ich glaube, ist die Vorstellung, dass jemand sagt, I'm British und eben dunkle Haut hat, weniger ungewöhnlich. Und da ist vielleicht auch die Erwartung nicht, dass man alles erklären muss. Ich habe mich früher oft schwer getan mit dieser Eindeutigkeit und habe immer gedacht, die wollen wissen, wohin. Die wollen eine klare Antwort. Ich kann nicht sagen, das und das. Ich kann nicht sagen, ich weiß es nicht. Sondern ich muss eine klare Antwort, und ich wusste die Antwort oft selber nicht. Und dann nimmt man nämlich das Vokabular, das die anderen benutzen. Dann sagt man, wir sind Gastarbeiter oder wir sind Ausländer. Und dann merkt man plötzlich, dass man sich beschreibt mit den Worten, die andere für dich, die für dich vorgesehen sind. Und dann kommst du gar nicht dazu, dir Gedanken zu machen, wer du bist, weil du hast schon, alles ist schon vorgegeben, und auch, wo du hin sollst, ist schon vorgegeben.
Ja, es gibt halt keinen Raum im Prinzip.
Ja.
Ne? Also man kann nur das eine, man kann nur binär sein, man kann nur das eine oder das andere sein.
Ja, man kommt dann schon dahinter, dass es durchaus sein kann, aber dazu braucht es erst eine Begegnung mit dem anderen. Also bei mir hat es jetzt, und auch jetzt, wie ich es bei Özlem jetzt beschreibe, bei mir hat es wirklich diesen England-Aufenthalt gebraucht, dass jemand sagt, was erwähnst du das dann die ganze Zeit? Wer interessiert sich denn dafür, ob deine Eltern aus der Türkei sind? Wo ich dachte, och, das ist gar nicht wichtig. Also man muss es entweder erleben oder man muss es sich anlesen, aber man kommt nicht einfach von selbst darauf.
Und was dann jetzt noch in dem Fall von Özlem oder deinem Erfahrungshintergrund auch noch spannend ist, ist so eine bestimmte Wertung der Herkunft auch. Ne? Also Stichwort dreckig. Es ist ja nicht so, es gibt ja die, das sieht man auch in der Visapolitik, ne? Also ich will jetzt gar nicht so ein großes Fass aufmachen, aber, oder können wir gerne aufmachen, aber jetzt hier im Kurzgespräch erstmal drüber. Es gibt dann die guten Migranten, die man aus irgendeinem Grund, die einen hohen ökonomischen oder sozialen Status haben oder kulturellen Status. Und jetzt in dem Fall die türkischen Migranten, denen wird kein hoher sozialer Status zugestanden. Also es schwingt ja auch noch mit. Es ist nicht nur dieses Binäre, dass sie überhaupt keinen Ausweg hat, sondern sie kann nur das eine oder das andere sein, sondern es ist auch noch so eine Abwertung auch immer dabei. Oder würdest du, also jetzt auch im Vergleich mit der Priya zum Beispiel, oder würdest du das anders sehen, dass da auch noch ein Unterschied ist? Es ist nicht nur dieses Blut- oder Bodenrecht, sondern es ist auch noch aufgrund der türkischen Verbindung ist es auch einfach schlechter, als wenn jemand aus Sydney kommt. Weil es anders ist, aber vielleicht ökonomisch nicht gleichwertig.
Also ich denke schon, dass es eine Hierarchisierung gibt. Also welche Fremdsprache, was ist eine angemessene Zweitsprache und was ist eine völlig irrelevante Zweitsprache? Also ich glaube, Englisch oder Französisch zählt natürlich viel mehr als jemand, der zu Hause vielleicht jetzt Bosnisch spricht. Das wird, glaube ich, auch von der Gesellschaft gar nicht als Zweisprachigkeit oder als bewundernswerte Zweisprachigkeit irgendwie geschätzt, sondern zweisprachig ist bei, also begehrt ist natürlich immer Englisch oder Französisch. Und auch wenn man jetzt heute über Migration, also 2019 über Migration spricht, dann denkt man an Flüchtlinge und man denkt, also man hat immer so ein problematisches Bild, aber niemand denkt bei Migration irgendwie an Deutsche, die jetzt, weiß ich nicht, die EU verlassen und in Amerika arbeiten oder so. Also das hat immer, man hat mit so einem Begriff ist immer schon so die ganze Gedankenwelt verbunden. Und das hängt auch damit zusammen, also dass man immer denkt, oh, Migration ist ein Problem und es ist nicht was total Normales. Also ich meine, ich habe das eigentlich erst mal im Studium in England gemerkt. Ich hatte ja immer diesen sehr deutsch-türkischen Blick, also das war so mein Fokus. Und dann kam ich an die Uni und plötzlich merkte ich, jeder ist von irgendwo und es gibt weltweit Migrationsströme und von vielen ganzen Migrationsströmen kriegen wir gar nichts mit, weil die nämlich oft in den benachbarten Regionen bleiben und vielleicht noch nicht mal den Kontinent verlassen. Also diese Vorstellung, das war mir gar nicht klar, wie viel Bewegung es auf der Welt gibt und wie viele Menschen das betrifft. Und auch noch viel stärker gemischt mit viel mehr Sprachen zu Hause, was ich total bewundere, wenn Leute als Kind schon irgendwie 3 Sprachen sprechen.
Genau, und daraus ergeben sich dann aber in Deutschland offenbar eben, also das fände ich total spannend, nachher auch nochmal zu diskutieren, was Sie dazu meinen im Publikum, bestimmte Dynamiken der Ausgrenzung und ganz spezifische Dynamiken, die es natürlich in anderen Ländern auch gibt. Wir haben in anderen Ländern auch Diskriminierung und Rassismus, aber das ist hier irgendwie so eine, eben gerade zum Beispiel eben, du hast jetzt bosnische oder kroatische Menschen angesprochen, die auch Deutsche sind, die hier auch leben, wo ich auch glaube, das hat einen ähnlichen Status quasi und die sind, glaube ich, mit ähnlichen Sachen dann auch konfrontiert, eben anders als jemand, der aus einem Kolonialland kommt. Ne? Mal angesichts der Zeit, würdest du...
Ich kann, genau.
Sei denn, du magst jetzt da gerade noch was direkt zu sagen.
Ich fasse nur ganz kurz noch zusammen. Also Özlem fährt mit einer Freundesgruppe in ein Ferienhaus. Das sind 2 Paare. Das ist einmal Eva und Ralf und das sind Tobias und Johanna. Die Johanna war beim Kochen schon mit dabei. Und der Philipp fährt nicht mit. Also sie fährt mit diesen 4 anderen. Und den Kindern fahren sie in ein Ferienhaus für ein Wochenende. Genau, ich sage jetzt vorab noch gar nicht so viel dazu, sondern lese die Stelle
erst. Noch eine Sache. Und ihr fällt es schwer. Sie ist da ja nicht total begeistert, gleich mitzufahren.
Ja, sie weiß nicht so richtig, genau, ob sie, und dann soll sie nicht. Und dann kann Philipp auch nicht. Und dann denkt sie, ach komm, jetzt fährt sie trotzdem mit. Sie waren den ganzen Tag am Strand und jetzt kommen sie nach Hause und haben gegessen und jetzt sitzen sie zusammen und trinken Rotwein. Schade, dass Philipp nicht dabei ist, sagt sie. Wie alt ist Gregor jetzt eigentlich, fragt Johanna. Gregor ist Ralfs Sohn. 14, er ist gerade in die 9. gekommen. Wo geht er denn zur Schule? Heinrich von Kleist. Ralf liest E-Mails auf seinem Smartphone. Er antwortet ihr, ohne aufzusehen. Was braucht man denn da für einen Notendurchschnitt? Weiß ich nicht mehr. Er legt sein Smartphone zur Seite. Wieso fragst du? Luis ist doch gerade erst in die Schule gekommen, sagt Eva. Ja, aber es gibt eben Kinder, die schon nach der 4. Klasse aufs Gymnasium wechseln. Also in Berlin, muss ich sagen, wechseln die Kinder in der Regel nach der 6. von der Grundschule weg. Man kann aber auch nach der 4. Johannas Stimme klingt gereizt. Denkt sie, Eva macht ihr einen Vorwurf? Hat sie Angst, wir könnten sie für eine übertrieben ehrgeizige Mutter halten? In Berlin muss man sich zum Glück ja nicht so früh entscheiden, sag ich. Ja, aber man kann, wenn die Noten stimmen. Ich glaube, der Luis könnte schon wechseln, wenn er wollte, sagt Johanna. Man hört überall, dass die Frühjahrssortiererei nicht so gut ist für die Kinder, sagt Eva. Tobias sagt, Luis wolle bei seinen Freunden in der Klasse bleiben. Auf dem Tisch liegt ein Buch. Am oberen Rand ragen gelbe und pinke Zettel hervor. Klar, der Luis liebt seine Lehrerin. Er hat da seine Freunde und geht total gerne in die Schule, sagt Johanna. Aber neulich habe ich beim Abholen die Eltern von Karl getroffen. Der war mit seiner Mutter beim Aufnahmetest für ein altsprachliches Gymnasium. Da muss man eine Prüfung bestehen, wenn man nach der 4. Klasse hin will. Tobias schüttelt stumm den Kopf. Da bin ich halt doch kurz nervös geworden und dachte, wir müssen uns auch mal drum kümmern. Für alle scheint festzustehen, dass für ihre Kinder nur das Gymnasium in Frage kommt. Wenn nicht im nächsten Schuljahr, dann eben in 2 oder 3 Jahren. Johanna, Tobias, Ralf, Eva, auch Philipp, sie waren alle auf dem Gymnasium. Sie haben studiert, Tobias, Eva und Philipp auch promoviert. Und selbst wenn sie das Schulsystem kritisieren und wissen, dass man das meiste, was man in der Schule lernt, innerhalb kürzester Zeit wieder vergisst, ist es für sie unvorstellbar, dass ihre Kinder einmal nicht aufs Gymnasium gehen. Vorstellbar ist, dass ihre Kinder das Studium abbrechen, um dann ein Unternehmen zu gründen oder für eine NGO nach Brasilien gehen. Dass ihre Kinder Künstler werden oder vielleicht Tischler, um hinterher doch noch Architektur zu studieren. Aber dass ihr Kind kein Abitur macht, geschweige denn auf eine Hauptschule geht, das nicht. Dass ihre Kinder in einem Geschäft Schuhe verkaufen oder Busfahrer werden, im Getränkemarkt Kisten stapeln, Pakete austragen oder in einer Änderungsschneiderei Hosen kürzen, zieht keiner in Betracht. Mit solchen Leuten sind sie nicht einmal befreundet. Die Leute machen sich ja bei der Anmeldung an die Grundschule schon wahnsinnig, sagt Johanna. Manche Eltern in unserer Kita haben sich 4, 5 Schulen angeschaut und alle haben die Vivaldi-Schule als Wunschschule angegeben. Bei uns hat das zum Glück geklappt. Aber das kann man sich leider nicht aussuchen. Das Schulamt sagt, wenn du da und da wohnst, dann musst du auf diese oder jene Schule. Und wenn du da nicht hin willst, hast du Pech. Ein Kita-Freund von Luis, der Laszlo, den kennst du auch, Özlem, der hat erst einen Platz auf der Karsplatzschule bekommen, aber dagegen haben die Eltern geklagt. Jetzt ist er auch bei uns an der Vivaldi. Ich frag mich, wem sie das erzählt. Ich weiß selbst, wie die Anmeldung funktioniert. Eva braucht es nicht zu interessieren und Ralfs Kinder haben das längst hinter sich. Eva interessiert es offenbar doch. Die Karsplatzschule kenne ich. Die ist gleich da bei meinem Büro. Von außen sieht sie ganz schön aus. Roter Backstein. Ich sehe morgens die Kinder davor, wenn ich zur Arbeit fahre. Ist da nicht mal ein Kind entführt worden? Das Gerücht kenne ich auch. Jeder kennt es. Ach, jetzt hör doch auf mit diesem Quatsch, schimpft Tobias und schlägt mit der Hand auf die Armlehne. Nicht fest, aber doch so unerwartet, dass sich alle am Tisch zu ihm drehen. Das ist schon Jahre her. Ein Kind wurde von seinem Vater mit dem Auto abgeholt. Es wollte nicht einsteigen. Da hat der Vater ihm ein bisschen nachgeholfen. Leute aus dem Laden gegenüber haben das beobachtet und die Polizei gerufen. Kann man überall nachlesen, was wirklich vorgefallen ist. Wirklich, sagt Eva. Ist ja verrückt. Ich habe die Geschichte von verschiedenen Leuten gehört und die sprachen alle von Entführung. Sie ist richtig bestürzt über ihre Ahnungslosigkeit. So eine Story wirst du als Schule nie wieder los, sagt Ralf. Wenn so etwas erstmal die Runde macht, na dann gute Nacht. Die Karsplatzschule war von Anfang an eine schwierige Schule. Als Gregor in die 1. Klasse kam, wollte dort keiner sein Kind hinschicken. Ich weiß jetzt, was kommt. Das ist eine Brennpunktschule. 80% der Kinder sind nicht deutscher Herkunft und viele aus schwierigen Familien. Darum der schöne Spielplatz im Innenhof, die Lesepatenschaften und die Whiteboards. Solche Schulen kriegen Gelder von hier und da, Projektwochen, Musikfeste, hast du nicht gesehen, damit ihnen nicht noch die letzten deutschen Eltern davonlaufen. Ich kann sie plötzlich alle nicht mehr ausstehen. Johanna nicht und Eva nicht und auch der stumme Tobias geht mir auf die Nerven. Die Rotweingläser in der Hand sitzen wir in einem über 100 Jahre alten Haus am Meer, gewärmt vom Feuer im Kamin und mir wird eiskalt. Eine feine Gesellschaft sind wir. Ja, erst finden es alle ganz klasse, Multikulti und so, aber dann, wenn die Kinder in die Schule kommen, ziehen sie weg, dahin, wo die guten Schulen sind, sagt Ralf und sieht Eva an, aber sie nickt nicht. Ist jetzt auch nicht die feinste Ecke, in der Evas Büro liegt, sagt Johanna. Sag ich doch. Das muss man sich schon gut überlegen, wenn die ganze Klasse nur Arabisch und Türkisch spricht, ist auch nicht so toll für die Kinder, sagt Johanna. Sie sucht meinen Blick, sieht aber sofort weg, als ich sie anschaue, als hätte sie jetzt erst gemerkt, was sie da redet. Ich winde mich. Philipp sagte einmal, in solchen Momenten gehe mein Atem ganz flach. Woher weiß Ralf, dass die Schule Projektwochen und Musikfeste hat, um von ihrem angeblich schlechten Ruf abzulenken? Und was heißt denn bitte schwierig? Wie kann es sein, dass die ganze Schule nur Arabisch und Türkisch spricht? Wieso reden meine Freunde so? Wieso reden sie so, wenn ich mit am Tisch sitze? Statt sie das zu fragen, grolle ich stumm in mich hinein. Ich fühle mich wie versteinert. Mir laufen die Tränen über die Wangen, ich bin unfähig, den Mund aufzumachen. Das hat mir gerade noch gefehlt. Wie beiläufig wische ich mir übers Gesicht. Wenn ich Glück habe, geht es gleich vorbei. Sie werden über etwas anderes reden und keiner wird etwas bemerken. Die haben an der Karlsplatzschule jetzt eine Klasse mit deutschen Kindern, die heißt Prima Deutsch. Aber aus unserer Kita wollte trotzdem keiner hin, sagt Johanna. Schade eigentlich. Da beugt sich Tobias zu mir und sieht mir direkt ins Gesicht. Weinst du? Warum weinst du denn? Ist schon gut, sage ich, und weine noch mehr. Warum ich neuerdings immer gleich in Tränen ausbreche, ist mir ein Rätsel. Tobias gibt mir seine zerknüllte Serviette, ich wische mir übers Gesicht, die Tränen wollen nicht aufhören. Ich lächle und heule und will etwas sagen, doch reden und heulen geht nicht, aus mir kommt nur lauteres Heulen. Was hat sie denn auf einmal, fragt Ralf. Eva schenkt mir ein Glas Wasser ein, um mich herum wird es geschäftig, es wird mir noch ein Taschentuch gereicht. Eva füllt die 2 Schluck Wasser, die ich getrunken habe, sofort wieder auf. Das tut mir echt leid, Özlem. So habe ich das gar nicht gemeint. Johanna legt beide Hände auf meine Knie. Ich habe mit Türkisch doch gar nicht dich gemeint. Ich schüttle den Kopf. Gleich habe ich mich wieder gefasst. Wie ich da sitze und heule und mir Taschentücher und Wasser geben lasse, fehlt nur noch, dass mir einer Luft zufächelt. Ich ärgere mich über Johannas Worte, über ihr Schade eigentlich, ihre verkorkste Entschuldigung und auch über Eva, obwohl ich nicht mehr weiß, was sie genau gesagt hat. Sie sind alle gegen mich. Alle hier am Tisch. Sie unterscheiden zwischen sich und den Türken und Arabern und es ist klar, wohin sie mich sortieren. Ich habe dich nicht verletzen wollen, Özlem, sagt Johanna noch einmal. Sie sieht aus, als müsse sie gleich selbst weinen. Ich weiß. Trink doch noch was. Ist gut, sag ich. Ich sollte aufstehen, kurz vors Haus gehen oder mir das Gesicht mit kaltem Wasser waschen. Vielleicht kann ich den Kloß in meinem Hals damit hinunterspülen. Niemand spricht, stumm sitzen wir um den Tisch. Tobias hält sein Buch in der Hand, als wolle er uns gleich darauf vorlesen. Er lächelt mich verkrampft an und tätschelt mir unbeholfen die Schulter. Ist wirklich wieder gut, sage ich noch einmal. Aber in mir ist gar nichts gut. Es braucht nur eine kleine Bemerkung, eine falsche Frage und ich fange wieder an zu heulen. Ich überspringe jetzt ein bisschen. Genau, Özlem will nicht, dass der Abend jetzt so endet und es bricht so ein Schweigen ein, tritt so ein Schweigen ein, aber sie möchte das irgendwie noch klären. So darf der Abend nicht enden. Ralf denkt offenbar dasselbe. Du würdest deine Kinder doch auch nicht auf die Karlsplatzschule schicken, Özlem, oder sehe ich das falsch? Will er eine ehrliche Antwort oder will er sich nur vergewissern, dass sie, die ihre Kinder nicht zu den Arabern und Türken schicken wollen, im Recht sind? Ich habe keine Lust, ihm zu erzählen, was ich wirklich tun würde. Er würde es sowieso nicht verstehen. Wieso fragst du? Weil kein Mensch sein Kind dahin schicken will. Kein Mensch will, dass sein Kind auf eine Schule geht, wo eine private Sicherheitsfirma den Eingang kontrolliert. Kein Mensch will, dass sein Kind im Unterricht nichts lernt, weil die Lehrer erst einmal die Probleme der Kinder lösen müssen, und die sie zu Hause mit ihren Eltern haben. Woher weißt du das? Wahrscheinlich sind das auch nur Gerüchte. Ich glaube nicht, dass es in der ganzen Stadt eine einzige Grundschule gibt, die bewacht werden muss. Woher weißt du? Wieso fragst du? Gib mir doch mal eine Antwort. Hättest du deine Tochter auf die Karlsplatzschule geschickt? Ist doch kein Zufall, dass sie auch auf die Vivaldi geht. Jetzt hört doch mal auf, ihr beiden, sagt Johanna, als wäre nicht sie diejenige gewesen, die mit der Schule angefangen hat. Wir sollten jetzt das Thema wechseln, sagt Tobias. Ich lasse mir nicht unterstellen, dass ich etwas gegen Türken habe, sagt Ralf. Es hat auch keiner gesagt, dass du was gegen Türken hast. Ralf sagt wieder, Özlem, mal ganz ehrlich, du würdest dir doch garantiert auch einen Anwalt nehmen, oder? Gib's zu. Mann, sagt Johanna, das gib's zu, ist ein Spaß, das höre ich in seiner Stimme. Er will einlenken, dem Streit seine Schärfe nehmen, aber ich komme jetzt in Fahrt. Weißt du, was mich nervt, Ralf? Dass du gar nicht wissen willst, was ich tun würde. Du gibst dir deine Antwort selbst. Du denkst, ich bräuchte dich und dein Drängen, damit ich endlich die Wahrheit sage, nämlich, dass ich mein Kind auch nicht zu den Türken schicken würde. Dann kannst du zufrieden ins Bett gehen und dich an dem Gefühl wärmen, dass es einen Kerl braucht wie dich, der die Wahrheit ans Licht bringt. Aber ich habe kein Problem damit, dass an deutschen Schulen türkische Kinder sind. Emilia ist auch eins. Mit türkischen Kindern hat hier keiner ein Problem, kapier das doch endlich. Gregors bester Freund ist Türke. Doch, ihr habt ein Problem damit. Ich kann es nicht mehr hören. Dich meinen wir nicht, Özlem, aber die anderen Türken, die schon. Das hat doch keiner gesagt. Nein, das hat wirklich keiner gesagt, sagt Johanna. Ralf rutscht auf seinem Stuhl vor, beugt sich weiter nach vorn, sprungbereit. Mich beeindruckt diese Drohgebärde überhaupt nicht. Hör mal zu, Özlem. Ich habe gesagt, dass ich die Zustände an der Schule bedenklich finde, nicht die Kinder. Deutsche Schulen, wie du redest. Eva legt Ralf die Hand auf die Schulter. Er soll sich wieder anlehnen. Ich habe schon verstanden, was du gesagt hast. Es fällt mir schwer, souverän zu klingen. Meine Stimme ist weinerlich. Mann, ich wollte einen Witz machen, aber bei dir bin ich voll, bin ich anscheinend voll ins Wespennest getappt. Womit wolltest du einen Witz machen? Fragt Tobias. Oh, jetzt versteht unser Historiker plötzlich auch keinen Spaß mehr. Ich schenke mir Wasser nach. Keiner von uns weiß irgendetwas über diese Schule. Es ist einfach, Gerüchte nachzuplappern und immer von uns und von denen zu reden. Wie ihr hier so selbstverliebt sitzt und redet, für euch ist alles easy. Ihr steht auf der richtigen Seite. Es sind nicht eure Kinder, die aus dem schönen Klinkerbau eine Brennpunktschule machen. Ihr habt nichts zu verlieren. Das Geld ist da, die Bildung, die Familie im Hintergrund. Ihr müsst euch um nichts sorgen. Ich habe immer gedacht, ich wäre wie ihr, aber jetzt geht mir erst auf, dass ich es nie wirklich geglaubt habe. Ich habe mir eingeredet, wenn ich nur gut genug Deutsch kann und studiere und alles richtig mache, dann gehöre ich irgendwann auch dazu. Und jetzt sitze ich hier und muss mir diesen Schwachsinn über die Karlsplatzschule anhören. Es ist überhaupt nicht möglich, dazu zu kommen, dazu zu gehören, nachträglich die Seiten zu wechseln. Du musst von Anfang an auf der richtigen Seite stehen. Hä? Sagt Ralf. Jetzt haut sie alles durcheinander. Er schüttelt den Kopf. Du kannst mich ruhig direkt ansprechen, Ralf. Muss nicht immer sie sagen und in die Runde gucken. Özlem, sagt Eva sanft, als wäre ich ein bockiges Kind, das beschwichtigt und endlich ins Bett gebracht werden muss. Uns jetzt das fette Leben zu unterstellen, finde ich nicht fair, sagt Johanna. Aber ihr seid doch diejenigen, die von uns und den anderen Kindern reden und die zwischen ihr und uns unterscheiden. Und ihr merkt es nicht einmal. Meine Stimme wird schrill. Nein, du sagst die ganze Zeit ihr, ihr, ihr. Und auch wenn du mir immer noch keine Antwort gegeben hast, Özlem, ich weiß, dass du deine Kinder nicht auf die Karlsplatzschule schicken würdest. Nie im Leben würdest du das. Das weißt du genauso gut wie ich. Hört endlich auf mit diesem beknackten Streit, sagt Johanna. Ralf stemmt sich hoch, ich gehe schlafen. Er küsst Eva aufs Haar und hebt zum Abschied die Hand für alle anderen. Als er an der Tür ist, sagt Tobias, ich kann schon verstehen, dass Özlem sich angegriffen fühlt. Aber es greift sie doch keiner an. Ralf dreht sich noch einmal zu uns um. Er wird richtig laut. Doch, du greifst mich die ganze Zeit an. Meinetwegen soll er mich für hysterisch halten. Laut sein kann ich auch. Ich bin nur so hartnäckig, weil du mir keine Antwort gibst. Das ist kein Angriff. Du greifst uns an, Özlem. Du unterstellst uns, dass wir Rassisten sind. Dass wir die Karlsplatzschule ablehnen, weil da Türken hingehen. Und du hast dein Kind auch auf der Vivaldi angemeldet, damit es Geige spielt und im Chor singt. Aber statt es einfach zuzugeben, zeigst du nur mit dem Finger auf uns und stellst dich als Opfer dar. Jetzt ist genug, sagt Eva. Geh schlafen. Sie buxiert ihn aus der Küche. Danke.
So eine Frage, die ich als erstes hatte, als ich die Stelle gelesen habe, war, wo liegt hier genau der Rassismus und die Diskriminierung? Weil dass er da ist, ist klar. Aber er schlängelt sich so durch die Szene durch. Ja,
Rassismus ist so ein großes Wort, ne? Das erschlägt einen fast. Ich glaube, er ist in diesem Dilemma, dass sie tatsächlich ihre Kinder auch nicht an dieser sogenannten, also das ist auch ein schreckliches Wort, Brennpunktschule, hat und sich jetzt das Gefühl hat, sie muss sich verteidigen vor den anderen, für die aber ganz selbstverständlich ist, dass ihre Kinder da nicht hingehen. Gleichzeitig möchte sie Partei ergreifen für die türkischen Kinder, gegen die anderen sich vielleicht distanzieren. Also die kämpft wieder so ein Kampf auf allen Seiten. Einerseits treibt sie auch so ein bisschen diese Scham um. Und die haben wir, glaube ich, alle, also alle, die so ein Milieuwechsel hinter sich haben. Also dieses Rauskommen aus irgendetwas und es vielleicht zu was bringen. Ich glaube, uns begleitet immer dieses Gefühl, man hat auch Leute zurückgelassen und man hat mit Ellbogen, also vielleicht kann ich auch nur für mich sprechen, weil du guckst mich jetzt überrascht an. Dieses Gefühl von, ich bin den Makel losgeworden vielleicht. Ja, also ich habe und man hat auch Leute hinter sich gelassen und hat sich auch von denen distanziert. Man musste sich vielleicht auch distanzieren, um mit dem man nicht in Verbindung gebracht werden wollte, nämlich mit den Kindern, die eben nicht gut Deutsch konnten und wo die Eltern vielleicht sich nicht gekümmert haben. Das ist ja auch wahrscheinlich ein sehr egoistischer Gedanke, dass man sich da rausretten möchte. Ja, man möchte auch mit denen dann auch nicht mehr zusammen sein. Und diese Schuld treibt sie um, dieser Wunsch, sich davon zu distanzieren. Gleichzeitig auch einfach einen guten Weg für ihre Kinder zu wollen. Dann auch die Erkenntnis, dieser Integrationsgedanke ist eine ganz große Lüge. Also dieses, wenn man sich integriert hat, dann ist alles toll. Und Özlem hat das, glaube ich, ganz lange geglaubt, wenn man alles richtig macht und alles schön macht und ganz gut Deutsch kann und alles, dann ist irgendwann kriegt man dann so diesen Stempel und dann, jetzt bist du, jetzt ist gut. Und sie merkt aber plötzlich, sie ist bei ihren Freunden und plötzlich, also in so einem vertrauten Milieu, und die sehen mich ja trotzdem überhaupt nicht als das ich mich begreife. Also für die bin ich immer noch irgendwie auf der Gegenseite. Und das spürt sie in diesem Abend ganz deutlich. Und ich glaube, deshalb ist auch dieses Entsetzen so groß, dass sie plötzlich begreift, die sehen mich ganz anders, als ich mich in ihrer Mitte fühle. Also ich fühle mich in ihrer Mitte, aber die sehen mich, ich bin für die gar nicht eine von ihnen. Und ich, ja, das ist eine entscheidende Stelle in dem
Umgang. Ja, ja. Aber vielleicht auch vielleicht ein bisschen provozierende Frage jetzt, aber sie bringt sich ja selber auch in die Situation. Denn sie, indem sie sich mit den anderen identifiziert. Mhm. Du hast es jetzt gerade inhaltlich nochmal begründet, was ich spannend fand. Das habe ich so, weil ich den Hintergrund da nicht habe, so nicht gesehen mit der Schuld, diesem Schuldgefühl so, dass sie an allen Fronten kämpft und nirgendwo weiterkommt und sich total zermürbt, das ist sehr deutlich. Aber sie, weil eigentlich, zumindest sagen die anderen das, du gehörst doch dazu. Mhm. Ne? Und indem sie sagt, okay, aber ich kann ja gar nicht richtig dazugehören, weil das, was ihr seht, bin ich gar nicht. Da ist sie dann auch nicht mit okay.
Das bedeutet ja auch irgendwie ein Verrat. Ne? Also wenn sie sich auf die Seite stellt, derer, die sagen, ich gebe mein Kind da nicht hin, weil dann würde sie dieselben Argumente benutzen wie die anderen, die sich davon distanzieren, weil da eben, weiß ich nicht, da sind Kinder aus Familien, die vielleicht kein Deutsch können, ich weiß nicht. Aber sie möchte sich mit diesen Argumenten, und sie hat trotzdem Gründe, ihr Kind da nicht hinzugeben. Aber inwieweit sind die denn bessere Gründe? Also inwieweit steht sie denn am Ende besser da? Und ich wollte aber auch dieses Dilemma zeigen, dass es gar kein Richtig gibt und dass es auch gar kein, nur weil man selber von Diskriminierung betroffen ist, nicht automatisch keine Diskriminierung betreibt. Steht, glaube ich, keiner auf der guten Seite. Und was ich vermeiden wollte, war irgendwie so eine Opferhaltung. Ich wollte auch keinen so einen jämmerlichen oder so einen klagenden Ton, aber ich wollte auch keinen anklagenden Ton. Also nicht der macht's falsch und die haben das und das und das ist ungerecht, sondern ich wollte eigentlich diese ganzen großen Begriffe, die wir verwenden, Integration und Rassismus und Zugehörigkeit und Identität, ich wollte die runterbrechen auf was ganz Individuelles und dadurch irgendwie auch begreifbar machen für jeden, der vielleicht auch denkt, ich habe ja mit Identität nichts zu tun, weil Identität betrifft ja nur die Ausländer oder so, ja. Und dieses Dilemma auch in diesem Streit nochmal zeigen, wieso gibt sie ihre Kinder denn da auch nicht hin? Also wenn sie schon sagt, ihr schickt eure Kinder da nicht hin, weil ihr was gegen Ausländer habt zum Beispiel, und ihre Kinder gehen da auch nicht hin, mit welcher Begründung? Und sie sagt so, Ralf, du verstehst das nicht. Aber ihr Gedanke ist, ich bin da rausgegangen und ich habe versucht, dieses Milieu hinter mir zu lassen. Da gehen meine Kinder da nicht hin wieder zurück. Also quasi, die machen den Weg nicht nochmal, sondern die fangen da an, wo ich quasi mich schon hingebracht habe.
Und da ist auch der Unterschied zu Johanna zum Beispiel, für die das ja selbstverständlich ist, dass ihr Kind da nicht hingeht. Mhm. So, ne? Also ja, da ist ein ähnlicher Anspruch, aber mit einem anderen Hintergrund.
Ja, aber am Ende kommt es eben dazu, dass so eine Schule noch unbeliebter wird, weil alle sich von ihr distanzieren. Und auch die Lehrer, und dann haben die weniger Mittel und dann will da keiner hin und dann stirbt so eine Schule, weil vielleicht niemand den ersten Schritt macht.
Ja. Ich guck nur gerade, ich fände es nämlich total, wenn du noch kannst, ich fände es total schön, wenn du noch eine Stelle liest. Ja. Bevor wir dann in die Diskussion einsteigen.
Ich lese total gerne meine Lieblingsstelle, die ziemlich am Schluss kommt. Und ich glaube, für Leute, die schreiben, ist das Schönste am Schreiben, sind so Stellen, wo es so der Text so aus einem rausschießt, wo man einfach nur tippt. Und das ist so eine Stelle, und die möchte ich Ihnen gerne vorlesen. Genau, also
dieser Streit löst sich nicht auf. Die fahren zurück und versuchen sich zu versöhnen und es klappt aber nicht so richtig. Und Özlem begreift, ich klammer mich ja selber auch so total an diesem Türkischsein so fest. Also für mich ist ja dieses Türkischsein auch ganz elementar. Und vielleicht haben die anderen recht mit ihrer Kritik, dass sie sagen, du ziehst dir den Schuh doch selber an. Fängt es hier an, genau. Was bin ich ohne das Türkische? Was bleibt übrig? Eine Frau mit zwei Kindern, einem Mann, Lehrerin an einer Sprachschule, die viel lieber Malerin geworden wäre, aber seit Jahren nichts mehr gemalt hat. Im Keller verstaubt die Staffelei und auch die teuren Blöcke mit dem Aquarellpapier sind noch in Folie eingeschweißt. Ist das die richtige Reihenfolge? Kinder, Mann, Arbeit und die vergessene Malerei? Ein bisschen kochen, ein bisschen lesen, ach ja, und Freunde treffen, wenn es nicht auch noch wahr wäre. Ich fühle mich, als hätte man mir die Tür geöffnet und draußen ist nur gleißendes Licht. Da stehe ich nun allein und sehe nichts. Und statt mich über das Weite und all das Licht zu freuen, halte ich geblendet die Hand über die Augen. Prompt fällt mir ein Bild aus dem Dorf meiner Großeltern ein. Es fällt mir wegen der Hitze ein. So eine Hitze kenne ich aus Berlin nicht. Staubiger Boden und heiße Luft, die auf der Haut brennt, als hätte ich einen Sonnenbrand. Ob dieser Automatismus irgendwann einmal nachlässt? Über der Zeitung, also sitze in der Küche, über der Zeitung sitze ich nicht lange. Mir fehlt sogar die Ruhe zum Glotzen. So wasche ich Wäsche und sortiere die Sommersachen der Kinder aus und alles andere, was ihnen zu klein geworden ist. Im Schlafzimmer wische ich die Schrankfächer mit Essigwasser aus und auch die Regale in der Küche. Das Räumen und Sortieren hat etwas Beruhigendes. Und es gibt mir das Gefühl, ich hätte die Dinge im Griff. Wenn ich einen Topf abspüle, ist er hinterher sauber. Wenn ich die Zeitungen wegräume, haben wir Platz auf dem Esstisch. In meinem Kopf dagegen ackere ich mich an etwas ab, das weder Anfang noch Ende hat. Nicht besonders sein müssen, mich nicht vergleichen, nicht messen, nicht ständig nach links oder rechts gucken müssen, nicht horchen, ob Eva oder Philipp oder noch wer etwas sagt. Einfach sein können, nicht immer werden müssen, aufholen, nachrennen. Wo ist die Leichtigkeit? Was braucht es, damit ich mir sagen kann, ich bin, wer ich bin, nicht weniger und nicht mehr, ich bin genug? Was braucht es, damit ich es glauben kann? Ich weiß nicht, wie sich genug anfühlt. Ich weiß nur, wie es sich anfühlt, nicht genug zu sein. Ich weiß auch nicht, was ich zu sehen bekomme, wenn ich mich nicht mehr bei den anderen vergewissern muss, ob ich alles richtig mache, sondern bei dem bleiben kann, was vor meiner Nase liegt. Überall hin schaue ich, nur nicht dorthin. Mein Blick geht nach beiden Seiten, nach vorn und nach hinten. Ich muss sehen, was ich zurückgelassen habe. Die türkischen Kinder mit dem Schlafanzug unter der Korthose und die Kinder, die kein Deutsch können. Die Tanten, die sagen, ich würde in der Hölle für meine Sünden brennen und die Jungen im Schulbus. Mein Blick geht nach oben, in die Ferne. Ich muss sehen, was mir noch fehlt, wovon ich noch nicht genug habe. Ich will sehen, wie weit der Weg noch ist. Endlos ist er. Immer gibt es noch etwas und noch etwas und noch etwas. Die Lücke zwischen dem Blick über die Schulter und dem Blick ins Noch Nicht, den fühlt die Scham, nach vorne und nach hinten. Sie wird sich nicht von alleine schließen. Ich habe geglaubt, sie würde zuwachsen, wenn ich endlich dort angekommen bin, wohin mein Blick geht, dort, wo die anderen schon sind. Aber immer wenn ich sie einhole und auch das habe, das weiß, das kenne, was die anderen haben und wissen und kennen, taucht ein neuer Gipfel auf, der erklommen werden muss. Ein sinnloser Wettlauf ist das. Jemand muss dieser Rastlosigkeit ein Ende setzen. Bloß wer? Wird derjenige oder diejenige kommen und mich trockenen Fußes über den Graben heben und mich auf der anderen Seite absetzen und sagen, jetzt ist es geschafft, mein Kind? Ich sehe, wie sehr du dich abmühst und wie fleißig du bist. Eva könnte mich an der Hand nehmen. Sie soll mich über den Graben heben und mir den Arm um die Schulter legen, damit von ihrem Glanz auch etwas auf mich abfällt. Wenn ich nicht Acht gebe, werde ich auch Eva aufblasen, bis sie keinen Platz neben mir hat, sondern aufsteigt wie ein Ballon und über mir schwebt. Um sie sehen zu können, werde ich den Kopf in den Nacken legen müssen. Aber der Ballon wird herabsinken, sich auf mein Gesicht legen und mich ersticken. Eva soll nicht über mir schweben, sie soll meine Freundin sein und an meiner Seite bleiben. Mit Freundschaft habe ich wenig Erfahrung. Ich habe keine Freunde. Das klingt schlimmer, als es ist. Immerzu sind Menschen um mich. Ich bin gesellig, ich gehe gerne aus. Was Johanna über mich sagt, ist wahr. Ich grüße so viele Leute auf dem Heimweg von der Schule, dass sie die Kinder beschweren. Aber wen gibt es nah an meinem Herzen? Was Stefanie heute macht, weiß ich nicht. Ich weiß nicht einmal mehr, in welcher Stadt sie lebt. Dann gibt es Johanna und Philipp. Ich suche die Nähe zu anderen Menschen nicht und ich rede mir ein, ich bräuchte sie nicht, weil ich glaube, dass es wahre Nähe nicht gibt, wahre Verbundenheit, den Willen, füreinander einzustehen. Dafür bleibt auch wenig Zeit, wenn man auf Aufholjagd ist. Ich denke an all die Frauen, die ich Freundinnen genannt habe, aber immer auf ein Podest gehoben habe. An ein bestimmtes Mädchen aus der Schule, eine Kommilitonin, eine Kollegin, eine Nachbarin. Immer fand ich eine, die ich für klüger hielt, für besser, für besonnener, weiser, weiblicher, entschlossener, schöner, richtiger, für besser in jeder Hinsicht. Es gelingt mir auch jetzt im Nachhinein nicht, mich mit ihnen, mit einer von ihnen gleich, ebenbürtig zu denken. Aber weil Hinaufschauen auf Dauer schmerzt, muss ich auch hinabschauen, wie auf Eva manchmal. Ich muss mich damit trösten, dass sie mit einem Idioten wie Ralf zusammen ist. Ein kleiner, glimmender Trost ist das, wie ein Streichholzfeuer zischt es auf und wärmt ein kleines Weilchen. Solange die Flamme brennt, lassen das Drücken und Ziehen in mir nach, aber die Flamme wird rasch kleiner, erlischt, übrig bleibt ein dünner Rauchfaden und alles ist wie zuvor. An wie vielen Menschen habe ich mich gerieben und versucht, die Lücke zu ihnen zu schließen, damit kein Platz blieb für die Scham. Bloß fehlte mir das Maß. Ich merkte nicht, wann ich sie eingeholt hatte. Das Gefühl von Gleichstand stellte sich nicht ein, weil ich an einem Nebeneinander nicht interessiert war. Ich kannte nur Erster und Letzter, oben und unten, vorne und hinten. Und immer schien mir das Leben goldener, wo Stefanie war, wo Ebru war, wo Eva ist. Um dorthin zu gelangen, wo Eva ist, muss ich Bach lieben, in den Ferien nach Sylt fahren, mir Kaschmirpullover kaufen, nachlesen, wer die Phönizier waren, schmecken, was ein guter Rotwein ist. Ich darf mich nicht langweilen bei Kafka und schon gar nicht bei Thomas Mann. Ich habe keine Ahnung, wie ich es besser machen soll. Für den Moment halte ich mich daran fest, dass ich nicht mehr rennen und aufholen muss, nicht besonders sein muss. Aber besonders sein wollen und besonders sein müssen sind so fest ineinander verknotet, dass ich nicht weiß, wie ich den Knoten lösen soll. Er hält mich zusammen. Wenn ich ihn aufziehe, falle ich auseinander. Dankeschön.
Ich muss aber noch eine Mal. Ich habe nämlich noch ein bisschen Zeit. Also es sind ganz. Also ich habe das auf jeden Fall im Blick, weil ich habe ja hier die große Freude, dass ich so viel Fragen stellen darf. Würdest du noch mal aus deiner Sicht erklären, was macht da Özlem? Was bringt Özlem noch mal in eine besondere Position im Vergleich zu jemandem, der auch diese Erfahrung hat, nicht gut genug zu sein? Das ist ja eine Sache, die viele Leute umtreibt. Ne? Vielleicht noch mit der Nachfrage gleich dahinter dran. Hat sie überhaupt eine Chance, in so einer Gesellschaft irgendwann gut genug zu sein? Wo liegt Özlem's Chance? Also einmal, wo ist der Unterschied zu jemandem, der keinen Migrationshintergrund hat oder zumindest nicht diesen Konflikt für sich wahrnimmt, aus welchem Grund, oder keinen sozialen Aufstiegsgrund, darüber haben wir noch nicht so viel geredet, also inwiefern jemand, der jetzt deutsche Eltern hat, der aber als Arbeiterkind dann Professor wird, da gibt es sicherlich Parallelen, inwiefern ist sie da in einer anderen Situation und welche Hoffnung kann sie denn überhaupt, oder was bleibt ihr denn eigentlich?
Also der einzige Unterschied ist, dass sie dieser Herkunft so einen großen Stellenwert beimisst. Also das ist für sie die Erklärung für alles, warum Dinge schwierig sind oder warum sie nicht so ist, wie sie gerne wäre. Und das ist, und als ihr das aufgeht, dass sie das auch als Vehikel benutzt oder irgendwie auch als Schild oder als Erklärung oder als Ausrede für alles, wird ihr plötzlich klar, dass da ja noch viel mehr ist. Also es ist erstmal dieser Milieuwechsel oder dieser, also wir sprechen jetzt auch von Klasse wieder, dieser Klassenwechsel, also aus einem Arbeitermilieu oder aus einem Milieu mit wenig Geld oder einfache Verhältnisse in die akademische Welt, auch als Frau. Also es sind so viele Aspekte, die mit reinspielen. Und natürlich gibt es kein Ende und es gibt kein Angekommen. Also selbst man kann den Nobelpreis kriegen wie Peter Handke und es ist trotzdem scheiße, dass er den. Also es gibt überhaupt kein, es gibt nie ein Oben. Und ich merke das auch, wenn mir Dinge geschehen, die ich mir gar nicht lange ersehnt habe, ja. Also wenn das Buch nun endlich erscheint, dann ist es auch ein Buch von Millionen im Buchhandel. Dann erscheint in der Buchmesse in Leipzig, in Frankfurt, ich weiß nicht wie viele, hunderttausende Titel. Dann, also es gibt immer, man Man steigt oder man erklimmt so einen Gipfel und dann macht man die Wolken weg und dann sieht man, da sind 5 Millionen andere Gipfel. Dann erklimmt man den nächsten, dann verkauft sich's gut. Also alles, was ich mir ersehne, hat auch wieder so ein, ich merke, es gibt gar keinen oben. Und selbst wenn ich da bin, stellt sich diese Ruhe, die ich mir ersehnt habe, gar nicht ein. Und das, was ich mir nicht merke, ja, es ist das, was ich mir davon erhofft habe, ist gar nicht eingetreten. Also denkt man, offenbar braucht man mehr davon. Mehr Erfolg, mehr Bücher, mehr Veranstaltungen oder mehr Rezensionen. Ich weiß es nicht. Und das ist, glaube ich, dieser kapitalistische Gedanke, dass wir denken, mehr hilft mehr. Und wenn man nicht selber stehen bleibt und sagt, es ist genug, dann hört es nicht auf mit diesem Wettlauf.
Und das ist das Universelle, was ich meinte. Aber wo macht es bei, und das, darauf möchte ich schon noch mal raus, auch, weil ich denke, da wir auch eine Verantwortung, was heißt Verantwortung, aber das auch noch mal genau, was du ja ganz großartig machst in deinem Buch, anzuschauen, weil Özlem hat es, also jetzt, gut, jetzt gebe ich die Bewertung rein, Özlem hat es einfach, hat schwerer, die hat einen längeren Weg zu gehen, ja, als jemand, der, also glaube ich, also weil sie eben als Kind diese Zuschreibung bekommt, von denen sie sich befreien muss und für die das wahnsinnig schwer ist und sie da auch nicht keine Hilfe hat. Sie macht das alleine, sehr geliebt von den Eltern. Das ist natürlich was Positives sehr. Sie ist da sehr gestärkt, die das ja auch sehr unterstützen, dass sie lernt und dass sie einfach sein darf. Genau, und das ist halt auch spannend da. Gut, also wo ich sage, aber wo ist jetzt nochmal, wo wir auch als Gesellschaft hinschauen müssen? Und dann können wir ja vielleicht mal in die Diskussion danach einsteigen. Aber da würde ich nochmal gerne so eine, auch eine Vision von dir nochmal hören. Weil dieses andere, das ist man immer, dass man nie angekommen ist, wenn man sich selber nicht für gut selbst empfinden kann. Das würde ich sagen, haben wahrscheinlich 99,999% der meisten Menschen, vielleicht ein bisschen weniger, aber oder die, ja. Aber sie hat ja echt nochmal eine andere Schwere da drin, ne? Die sie auch selber annimmt, aber die ihr auch gegeben wird. Sie hat so wenig, wo liegt ihre Chance für sie, sich daraus zu arbeiten und wo muss ich aber auch mal was ändern?
Ja, ich habe gar nicht so eine große politische Forderung oder auch dieses. Und alles, was man dazu sagen kann, klingt irgendwie so banal. Also dieses, ja, das klingt irgendwie so nach Sonntagspredigt alles. Deshalb überlege ich, wie ich das irgendwie ausdrücke. Aber ich meine, wir wissen es ja auch, ne? Also dass man dieses aufeinander zugehen und miteinander im Gespräch sein und irgendwie eins zu eins zu sein und nicht so als Block auf Leute zu gucken. Das klingt mir jetzt irgendwie alles zu banal. Ich finde jetzt auch keine vernünftige Formulierung. Aber ich glaube, wichtig ist für uns, dass man selber sagt, also ich finde es für mich jetzt sehr wichtig, dieses Stopp, es ist gut. Und es reicht. Und es hätte auch viel weniger gereicht. Weil das, was ich mir erhofft habe, ist durchs Ackern eigentlich nicht gekommen. Und wir versprechen uns, glaube ich, Erlösung auf einem Weg, auf dem die Erlösung gar nicht kommt. Also mit Fleiß und Arbeiten und im Rampenlicht stehen, das ist gar nicht der Weg, glaube ich. Weil ich merkte, ich habe sehr, sehr viele positive Reaktionen bekommen auf das Buch. Ich merkte, irgendwann fahren diese Reaktionen so an mir vorbei. Und dieser Hunger ist aber immer noch da. Und all dieses Lob und all diese schönen Besprechungen, ich dachte so, ja, schön. Aber ich merkte, das geht irgendwie auf eine andere Schiene plötzlich. Und da habe ich gemerkt, okay, das ist offenbar gar nicht das, was den Hunger stillt, was ich gedacht habe, wenn ich das habe, dann. Und das ist halt einfach der falsche Gedanke. Aber ich habe jetzt gar keine Vision, da haben Sie vielleicht eher Ideen. Was könnte man als Gesellschaft, also sicher gibt es Dinge, die man besser machen kann, aber mir fällt da jetzt gerade gar nichts ein.